Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor hier und ich freue mich, dass ich zu euch predigen darf. Wir haben so eine kurze Reihe über Jüngerschaft, die wir in der letzten Woche schon angefangen haben mit Miriams Predigt über heiligen Alltag. Eine sehr gute Predigt, die sich lohnt nachzuhören, auch mit dem Impuls von Peter heute nochmal im Hinterkopf. Und ich möchte heute mit euch in das Thema Mündigkeit gehen. Wie komme ich auf das Thema? Wir waren die letzten 1,5 Wochen, also bis letzten Samstag, auf dem Unlimited. Da sind wir mit lauter 15- bis 21-jährigen Rangern rumgesprungen, die alle so an dieser Frage der Mündigkeit arbeiten. So raus aus dem Kindsein, hin in eine eigene Berufung, hin in eine eigene Gottesbeziehung und auch da, was will Gott von mir? Was will Gott bewegen in meinem Leben? Und diese Frage hat mich dort und viele andere auf dem Camp umgetrieben, aber ich merke auch, dass es ein Thema ist für uns als Gemeinde, dass wir drüber nachdenken, so wie schaffen wir es in unserem Christsein, ein mündiges Christsein zu leben, wo auch Paulus zum Beispiel uns immer wieder aufruft dazu. Viele von euch wissen, dass wir Bereitschaftspflegefamilie sind und wir erleben diesen kleinen Schritt vom Baby zum Kleinkind ungefähr einmal im Jahr. Dadurch, dass immer wieder neue Kinder zu uns kommen, die relativ klein sind. Und wir sehen immer wieder diese Entwicklung von dem Baby, das sich zum ersten Mal dreht, das zum ersten Mal anfängt zu kreiseln. Also so nennt man das, wenn die auf dem Bauch so hin und her rutschen. Bis zum ersten Mal in Vierfüßlerstand gehen. Die ersten Versuche beim Krabbeln, sich zum ersten Mal irgendwo hochziehen. Und jetzt bei unserem aktuellen Pflegekind war es letzte Woche so, dass er die ersten zwei Schritte gegangen ist. Er hat sich sofort wieder auf seinen Hintern fallen lassen und war ganz entsetzt, dass er gerade gelaufen ist. Aber er ist zwei Schritte gegangen. Und ich glaube, dass es in unserem Glaubensleben oft auch so ist. Dass es so eine Entwicklung in unserem Glaubensleben gibt, wo wir mündig werden, wo wir am Anfang noch sehr auf die Hände unserer Eltern angewiesen sind, dass Menschen uns halten und am Anfang sind es noch zwei Hände, irgendwann ist eine Hand. Und plötzlich merken wir zufällig zwei Schritte allein gegangen sind. Und Paulus beschreibt diesen Prozess des Mündigwerdens in Epheser 4, die Verse 11 bis 16. Und ich möchte mit euch lesen. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein, uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jede Verbindung, die den Leib nährt, mit der Kraft, die einen jeden Teil zugemessen ist. So wächst der Leib und erbaut sich selbst in Liebe. Paulus hält ein Plädoyer für das Selbstständigwerden, für das nicht mehr von jedem Wind der Lehre und von jedem Menschen und von jedem Leuten, die uns verführen wollen, umhergetrieben zu werden, sondern stabil zu werden in unserem Glauben. Ein Fundament zu bekommen, eine Grundlage zu bekommen, wo unser Leben gegründet ist in Christus. Und ich glaube, das ist ein Wunsch, den wir alle haben, aber wo wir immer wieder auch merken, da braucht es immer Anstöße von Gott, damit wir in dieser Mündigkeit wachsen können. Und ich finde es total spannend, mit was Paulus anfängt in diesem Begründungstext zum Thema Mündigkeit. Er fängt nicht an, drüber zu reden, was denn alles nicht funktioniert und dass wir alles noch so kleine Kinder sind oder so, sondern er scheint zwei Eckpfeiler erstmal festlegen zu wollen. Er scheint zwei Grundlagen erstmal schaffen zu wollen, bevor er anfängt zu begründen, warum ihm so wichtig ist, dass wir da hinwachsen in Christus. Und diese zwei Eckpfeiler scheinen zu sein, dass es unterschiedliche Dienste gibt. Dass wir uns bewusst sind, dass es unterschiedliche Verantwortungsbereiche gibt, unterschiedliche Charaktere gibt, dass jeder auch ein anderes Wachstum hat, eine andere Möglichkeit hat, ja, ihm ähnlicher zu werden. diese verschiedenen Dienste, manche reden da über den vier- oder fünffältigen Dienst. Man kann darüber diskutieren, was dieses und hinten bei den Hirten und Lehrern bedeutet, ob das zwei unterschiedliche Dienste sind oder ein einzelner. Aber egal, diese Punkte sind, da beschreibt Paulus ganz unterschiedliche Verantwortungsbereiche innerhalb der Gemeinde. Um was es sich zu kümmern gibt, die Apostel, die eher dieses Organisierende, dieses Miteinander Freisetzen haben, die Menschen in Berufung reinführen, Propheten, die von Gott hören und prophetisch in Situationen hineinsprechen, die auch dieses Korrigierende haben, aber auch dieses Auferbauende, Ermutigende, Evangelisten, die mit dem Herz von außen Menschen in diese Gemeinde hineinzubringen und Hirten und Lehrer, die sich um die Menschen kümmern und sie ausrüsten mit einer Lehre, damit sie nicht mehr von jedem Wind hin und her geschmissen werden. All das dient der wie es hier steht, zur Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes. Mein Gedanke ist, und ich glaube, das ist auch der, den Paulus machen will, ist, hey, es gibt Dienste und die helfen dir zu reifen. Es gibt Dienste in der Gemeinde, es gibt eine Einsetzung in der Gemeinde, eine Berufung in der Gemeinde, die dir helfen, reifer zu werden, die dir helfen, in eine Mündigkeit reinzukommen. Und zwar aus zwei Perspektiven. Auf der einen Seite hat Gott Leitung gesetzt und es gibt Leitung, die mir hilft zu wachsen. Auf der anderen Seite will er auch dich in eine Berufung reinführen, will auch dich an die Hand nehmen, dass du entdeckst, wo ist denn mein Bereich, wo ich mich einbringen kann. Und beides hilft uns zur Reife. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, auch von mir. Bei mir war es so, dass Leute schon sehr, sehr früh mit 14, 15 bei den Rangern gesagt haben, hey, wir trauen dir zu, dass du ein Team leitest. Wir trauen dir zu, dass du da eine Begabung hast und haben in mich rein investiert, haben was gesehen in mir, was ich damals noch gar nicht selber bei mir gesehen habe. Und ich hoffe, dass es dir ähnlich geht, dass du Menschen um dich rum hast, die was in dir sehen, was du vielleicht noch gar nicht entdeckt hast. Die auch dich rein da hinein fördern in eine Berufung, in einen Dienst. In dieser ganzen Vielfalt, in dieser Unterschiedlichkeit, so unterschiedlich wie wir sind, sind wahrscheinlich auch die Wege zur Mündigkeit als Christ. So unterschiedlich sind auch die verschiedenen Punkte, wo Gott dich an die Hand nehmen will und dich reinführen will. Und der zweite Gedanke, den Paulus schon ganz am Anfang dieses Textes macht, ist die Idee vom Leib Christi. Diese Idee von Abhängigkeit, diese Idee, die nachher nochmal aufgegriffen wird, wie das noch miteinander verbunden ist und diese unterschiedliche Kraft, die wir haben, die Unterschiedlichkeit in dem, was wir als Aufträge, als Berufung haben, aber wo es verbunden wird in Jesus, wo der Heilige Geist und Christus so dieses Kittmittel dazwischen sind, die sagen, hey, in dem Ganzen sind wir zusammengetan als Leib Christi. Und auch hier, das ist eine Grundlage, um mündig zu werden. Mündig wirst nicht du allein mit der Bibel und indem du Texte liest und dann das für dich umsetzt, sondern Mündigkeit entsteht in Gemeinschaft. Mündigkeit entsteht, dass du dich am anderen reibst. Ich bin gerade dabei, unsere Predigtserie vorzubereiten für den Sommer. Und wir werden im Sommer durch die Sprüche gehen, Weisheitsliteratur. Und einer der tiefen Sprüche ist, Eisen schärft Eisen. Dass zwei Menschen aneinander sich so miteinander reiben, dass da drin Schärfe entsteht. Dass miteinander was ist, was uns hilft, scharf zu bleiben in unserem Glauben. Was uns hilft, dass wir gegenseitig auch nicht stumpf werden, sondern dass wir gegenseitig miteinander uns dazu anspornen, für Jesus ja bereit zu bleiben, dass er uns benutzen kann. Und dieser Gedanke von Abhängigkeit ist ein spannender Gedanke. Man denkt ja immer, je mündiger wir werden, umso unabhängig werden wir. Oder? Habt ihr auch den Gedanken? Also je mündiger ich werde, umso mehr werde ich unabhängig von anderen Menschen. Ich lerne es endlich, wie dieses kleine Kind, ohne Hände zu laufen. Ich lerne es frei zu laufen und kann mich bewegen. Ich brauche niemand mehr, an dem ich mich bei dem ich mich abstütze oder der mich hält. Das Spannende ist, dass Paulus hier einen anderen Punkt macht mit diesem Leibgedanken und sagt, nee, in der Mündigkeit gibt's auch eine Verbundenheit wieder, eine Abhängigkeit voneinander, von den Menschen. Ich glaube, dass es pubertär ist zu sagen, ich schaffe alles alleine. So denken meine 12- oder 14-jährigen Jungs, ich kann alles alleine, ich brauche euch nicht mehr, ich krieg alles alleine hin. Und manche Christen unter uns sind in dieser Phase hängen geblieben. Wir haben alles erkannt, wir können alles, die Welt gehört uns, wir brauchen keine anderen Mitmenschen mehr. das ist kein Gedanke von Reife. Das ist ein reifer Schritt, den wir machen in unserer Entwicklung als Christen. Aber echte Reife bedeutet auch wieder, andere Menschen wieder an sich ranlassen zu können. Es gibt ungefähr zwei Menschen, mit denen ich öfters Händchen halte. Das eine sind unsere Pflegekinder und das andere ist meine Frau. Und wenn ich Tabea an die Hand nehme und wir zusammen spazieren gehen, da geht's nicht um Unreife, sondern es geht um, ich suche Nähe, ich suche Verbundenheit, wir gehen zusammen spazieren. Und vielleicht ist das ein Bild für dich, wo du nochmal neu überlegen kannst zum Thema Abhängigkeit von anderen Menschen, Abhängigkeit vom Leib Christi. Hey, wer darf deine Hand nehmen? Wer darf mit dir unterwegs sein in deiner Entwicklung als Christ? Wen nimmst du freiwillig wieder an die Hand, um da drin auch wieder Jesus ähnlicher zu werden und da auch wieder zu wachsen? Ich glaube, dass wir das brauchen als Menschen, dass wir nicht darauf ausgelegt sind. Ich habe, glaube ich, die letzten 2 Jahre 5-mal, 10-mal schon in den Predigen gesagt, Christsein ist kein Einzelkämpfertum. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen Menschen, die wir nah an uns ranlassen und mit denen zusammen wir in eine Mündigkeit reingeführt werden. Such dir Menschen um dich rum, die bildlich gesprochen auch an deine Hand dürfen. Und nicht, damit du sie stützt und sie dich stützen, das kann auch passieren in verschiedenen Phasen unseres Lebens, dass das irgendwie auch miteinander funktioniert oder dass ich manchmal einfach Menschen um mich rum brauche, die mir helfen, wenn es mir schwer wird. Oder ich eine Hilfe sein kann für jemand anders, dem es gerade schwer wird. Aber wir suchen nicht aus dieser Bedürftigkeit die Nähe, sondern aus dem Wissen, wir wachsen aneinander. Wir werden miteinander mündig. Wir werden Jesus ähnlicher, indem wir Nähe zulassen, uns gegenseitig schleifen, wie so zwei Messer, die wieder scharf werden, indem sie gegeneinander schleifen. Zwei Eisen, die sich gegenseitig schärfen. Paulus geht in diesem Text weiter und erklärt jetzt, woran er festmacht, was das Ziel von Mündigkeit ist, warum er denkt, dass Mündigkeit ein so großes Thema für uns ist. Und wir lesen zusammen den Vers 13. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Das ist die Stoßrichtung, das ist das Wachstumsziel, das Paulus uns vorgibt, zu sagen, hey, wenn du Christ bist, dann ist es nicht erreicht damit, dass du mal ein Übergabegebet gesprochen hast und gesagt hast, ja, Jesus, komm in mein Leben. Da ist nicht die Ziellinie, sondern das war der Startschuss für eine Entwicklung. Da war der Startschuss, wo jetzt was anfängt in dir, wo Gott sich wünscht, dass du Jesus immer mehr ähnlicher wirst, dass du ihn immer mehr erkennst, dass du ihn immer mehr auch reflektierst in deinem Leben. Dass andere Menschen, die dich sehen, dass sie Christus sehen, dass sie Christus erkennen. Und hier werden große Worte benutzt. Vollendeter Mensch, das volle Maß der Fülle Christi in deinem Leben. Boah, ich würde mir wünschen, manchmal, es wäre bloß so ein bisschen Christus in meinem Leben sichtbar. Und dann merke ich wieder, wie abhängig ich da bin, dass ich es nicht leisten kann, dass ich es nicht bringen kann. Aber dass trotzdem Jesus der Maßstab ist. Seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, aber auch seine Klarheit, seine Wahrheit, die er ins Leben von Menschen reingesprochen hat, seine Fülle zu verstehen, das ist wahre Mündigkeit. Und ich merke immer wieder, dass diese Punkte, wie weit das bei mir so gediehen ist, besonders in den Krisenzeiten rauskommt. Besonders wenn es um mich herum kriselt und ich meine Fassade fallen lasse, dann merke ich immer wieder, was so in mir drin steckt. Ich habe euch erzählt, dass wir gerade auf diesem Zeltlager waren und bei den Rangern gibt es einen Spruch, der heißt, bei dem Aufbau sieht man die Leidenschaft. Beim Aufbau sieht man, wie viel Leidenschaft Leute in das Camp stecken, wie viel Schönheit sie entstehen lassen, wie viel sie bauen. Und beim Abbau sieht man den Charakter. Wer ist am Ende noch da, wenn es heiß und eklig ist und wenn alle schon völlig übermüdet sind? Wer ist bereit, die letzten 10 Stangen zu schleppen und da nochmal ein Fitzelchen Rinde von der Erde aufzuheben, damit der Platz ordentlich übergeben wird? Und ich glaube, dass es auch in unserem Leben so ist. Der Charakter, der zeigt sich an den Stellen, wo es hart wird. Und wir bauen im Voraus diese Beziehung auf, damit in den Zeiten, wo es kriselt, Jesus durchkommt durch unser Leben. In den Zeiten, wo Krise um uns herum ist, dass wir merken, hier haben wir gelernt, abhängig zu werden von Jesus. Ich wünsche mir, dass wenn mein Charakter rauskommt, dass dieser Charakter möglichst geprägt ist von Jesus bis dahin. Und dass da nicht so viel alter Christian durchkommt, sondern viel Liebe Gottes, viel von der Fülle Gottes, in diesem vollen Maß der Fülle Gottes, wie hier drin steht in dem Text. Paulus sagt noch einen zweiten Punkt, wo er sagt, hey, das ist das Wachstumsziel, dahin zu kommen, Christus ähnlicher zu werden. Aber wie soll dieses Ziel umgesetzt werden? Und das formuliert er in Vers 14. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch das trügische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Paulus tut zwei Sachen anmerken und die sind sehr unterschiedlich, spannenderweise. Er sagt, die eine Seite, was uns immer wieder in Unmündigkeit führen will, ist dieses, dass wir uns von Lehren, von falscher Lehre umtreiben lassen. Und falsche Lehre ist jetzt nichts, was irgendwie ganz von außen kommt. Also wenn es jetzt hier jemand gibt, der irgendeine Lehre über Buddha oder irgendeine andere Religion erzählt, das juckt uns doch als Christen relativ wenig. Aber wenn es hier in der Gemeinde Themen gibt, die, wo wir merken, da ist Lehre da, die uns nicht gut tut, das ist was Inneres. Das kommt aus dem Inneren der Gemeinde, dass wir uns Dinge unmündig halten, uns Dinge auch ja von Jesus wegtreiben, durch verschiedene Lehren, die vielleicht in die Gemeinde reinkommen. Und ich finde es spannend, dass Paulus uns dazu ermutigt zu sagen, hey, Mündigkeit bedeutet, dass wir resistenter werden gegen falsche Lehren. Wie kann das passieren? Ich empfinde es so, dass in unserer heutigen Zeit das sogar noch mal ein bisschen stärker geworden ist. Ich glaube, damals bei Paulus war es ein Punkt zu gucken, wen lassen sie predigen in den Gemeinden. Wer darf bei diesem biblischen Lehrgespräch, das es so im jüdischen Kontext gab, wo man in der Gemeinde über Bibeltexte argumentiert hat und dann hat der was gesagt und der was gesagt und der was gesagt, dass man da gucken musste, dass da die richtige geistliche Lehre da war. Heutzutage in einer Welt, wo wir tausende von Podcasts haben, Unmengen von YouTube-Videos, ist es, glaube ich, noch mal spannender, dass wir gelernt haben, damit umzugehen, von dieser Menge von Lehre zu gucken, was davon ist Gott, was ist davon ist Christus ähnlich, was davon ist der Punkt, der uns gesund hält. Ich glaube, der Trend geht, was Lehre angeht, nicht zur Tiefe und zum noch mehr Verdauen und Verarbeiten in unserem Leben, sondern zur Masse und zum Konsum. Ich habe erst vor kurzem wieder ein Gespräch von jemand gehabt, der mir gesagt hat, ich beschäftige mich so viel mit der Lehre Gottes. Und dann habe ich gefragt, wie viel das denn wäre. Er meint, ja, er hört jeden Tag mindestens 2 Predigten an. Und er wundert sich, warum er nicht reifer wird und nicht mehr wächst in dieser Ähnlichkeit zu Jesus, obwohl er doch so viel Lehre anhört. Wo ich gedacht habe, okay, also ich tue mir manchmal schwer, die Predigt von einer Woche irgendwie umzusetzen und das in meinem Leben Realität werden zu lassen. Aber wenn ich 2 Predigten pro Tag höre, da ist gar keine Chance dazu da, dass du irgendwas in deinem Leben Realität wird und irgendwas umgesetzt wird an Lehre. Ich glaube, dass wir, was Lehre angeht, dass da ein ganz großer Aufruf von Gott wieder da ist, zu sagen, hey, beschäftig dich wieder selber mit dem Wort Gottes. Fang an, dein Wort zu lesen. Fang an, dich täglich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und so einen inneren Kompass in dir zu kriegen, wo du spürst, vielleicht nicht die theologischen Argumente hast, aber du spürst, das ist Gott. So ist sein Charakter. Das passt zu ihm, wie ich ihn erlebt habe bisher, was ich erlebt habe, wenn ich das Wort Gottes lese. Und vielleicht fängst du dann auch irgendwann an, nochmal zu gucken, was denken andere Menschen über dieses Wort Gottes. Vielleicht fängst du dann an, irgendwann auch Kommentare mitzulesen. Aber ich glaube, diese Herausforderung, überhaupt wieder mit der Bibel alleine unterwegs zu sein, es jeden Tag zuzulassen, dass Bibel dich prägt, dass du einen Maßstab dafür hast, ob Lehre gesund oder ungesund ist, ob das dem entspricht, wie du Gott bisher erlebt hast oder nicht entspricht, ob das seinem Charakter entspricht. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir da wieder reinkommen, gerade in unseren Zeiten, wo so viel auf uns einbläst und so viel uns sagen will, das ist genau jetzt die Erkenntnis Gottes. Ich kann euch sagen, überall da, wo Leute eine total neue Erkenntnis haben, die haben irgendwie in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte irgendwas falsch verstanden. Meistens ist das sehr mit Vorsicht zu genießen, wenn Leute nicht so ganz neu irgendwas erkannt haben. Ich glaube, das ist das meiste davon, dass Gott sich seit 2000 Jahren offenbart und wir aus der Weisheit, dieser 2000 Jahre auch einfach schöpfen dürfen. Und es reicht, wenn wir die Sachen umsetzen. Und wir müssen keine neuen Lehren auf den Markt bringen, sondern wir dürfen darin stark werden. Das darf Fundament kriegen in meinem und in deinem Leben. Und der zweite Punkt, den Paulus anspricht, sind Menschen, die uns arglistig verführen wollen. Hier sehe ich den Punkt eher, dass es von außen kommt. Dass es Menschen gibt, die dich wegziehen wollen von Jesus, die dich wegziehen wollen aus diesem Prozess, ihm ähnlicher zu werden. Und verführen heißt ja immer, sie gaukeln dir was Falsches vor. Da kommt irgendwas in dein Leben rein, was eigentlich ungesund ist für dich. Und du spürst es am Anfang nicht. Du siehst nicht sofort. Und ich glaube, da ist es so wichtig, dass wir lernen, über unsere Identität nachzudenken. Dass wir wissen, wer wir sind. Überall da, wo Mangel in unserem Leben ist, überall da, wo wir nicht gesettelt sind in diesem Wissen, wir sind geliebte Kinder Gottes, überall da hat der Teufel immer einen Angriffspunkt an uns. Überall da, wo deine Identität nicht klar ist, da ist ein Thema, wo andere Menschen dich verführen können und in dein Leben reinsprechen können mit negativen Sachen. Und ich glaube, es ist so ein wichtiger Schritt zu sagen, hey, wir lassen es auch zu, dass das Wort Gottes auch zu unserer Identität spricht. Dass wir verstanden haben, wir sind Kinder Gottes, wir sind geliebt, wir sind angenommen, uns kann niemand aus der Hand Gottes reißen. Wenn das klar ist, wenn dieses Fundament geklärt ist, da gibt's wenig Möglichkeiten, dass andere Menschen dich zu irgendwas Komischem verführen können. Ich glaube, wir können da auch ein bisschen drauf achten, wo sind diese Angriffspunkte in unserem Leben? Wo merken wir, wo wir immer noch Dinge haben, die vielleicht ungut sind? Wo wir merken, es gibt so Prägungen in deinem und meinem Leben, wo wir angreifbar sind. Vielleicht hast du diesen Glaubenssatz von zu Hause mitgekriegt, du bist nie genug. Oder du leistest nicht genug. Oder nur wenn du was leistest, bist du was wert. Fang an, diese Punkte vor Gott zu bringen. Und fang an, diese Punkte vor Gott zu bewegen. Weil es sind die Punkte, wo du offen bist für die Verführung von anderen Menschen. Da können wir die Tore schließen und da können wir die Tore dicht machen, indem wir mehr und mehr zulassen, dass das Wort Gottes in unser Leben hineinspricht und uns gesund macht da drin und uns hilft da drin auch gesettelt zu sein, zu wissen, da bin ich in meiner Identität als Kind Gottes klar und deutlich. Wir haben bei den Pfadfindern vor einer Weile mal ein Kotenboot gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das eine Vorstellung habt, was das ist. Das ist einfach ein Gerüst aus Weiden und da wird dann eine Plane, so eine Schwarzware von einem Zelt drüber gespannt und man hockt sich oben drauf und versucht damit über den See zu schippern. Und ein paar von uns haben ein Boot gebaut, das hatte einen Kiel und war dann so nach oben gebogen. Das ist relativ gerade ausgefahren und andere haben eine Schüssel gebaut. Könnt ihr euch das vorstellen, wie so eine Bohle? Und dieses Ding, du konntest, egal an welcher Stelle du gerudert hast, das Ding hat sich immer nur im Kreis gedreht. Also es sah lustig aus, aber zum Fortbewegen auf dem See hat es nachher dazu geführt, dass jemand rausfahren musste und das Ding wieder abschleppen musste, damit die wieder ans Ufer kamen. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Bild dafür, wie unser Leben aussieht, wenn wir nicht unsere Identität geklärt haben. Wenn wir nicht einen Kiel haben, das Wort Gottes haben, das uns eine Richtung gibt. Ich glaube, manchmal fahren wir in unserem Leben wie so ein Kreisel über so einen See. Wir drehen uns die ganze Zeit um uns selbst und egal an welche Stelle wir Kraft einsetzen und wo wir hinrudern, es bringt nur noch mehr Drehbewegung. Hey, es ist so wichtig, dass wir an diesem Kiel, den keiner sieht, der unter Wasser ist, dass wir daran arbeiten. Dass wir die Bibel als Kompass in unserem Leben haben, als Kiel an unserem Schiff haben. Dass es was ist, was uns Ausrichtung gibt, was uns Richtung gibt, wenn wir vorangehen wollen. Und lasst uns da nicht ein Stückchen abgeben oder das irgendwie vorbeiziehen an uns. Ich glaube, dass die Bibel was ist, was uns so viel Identität schenken kann, dass uns keinerlei Menschen irgendwie arglistig verführen können. Dass der Heilige Geist Dinge in deinem Herzen versiegeln darf, die dir so viel Richtung geben, dass da keine Stimmen von außen, keine Lehre von außen dich irgendwo abweichen lässt, sondern dass dein Weg gerade wird, dass du ein Ziel hast in deinem Leben und dem entlang gehst. In Vers 15 definiert dann Paulus so, ich habe es mal genannt, das Endziel der Mündigkeit. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber wir hatten vor knapp, glaube 8, 9 Jahren eine Predigtserie über die 3 Farben der Liebe. Und da wurde darüber geredet, dass Liebe ohne Wahrheit nichts wert ist. Wahrheit ohne Liebe ist was sehr Gnadenloses. Wenn ich dir immer sag, was ich von dir denk, und da ist keine Liebe dabei, dann ist das sehr, sehr gnadenlos, wie ich mit dir umgehe. Wenn ich aber mit der Liebe alles abdecke und keine Wahrheit mehr reinbringe und sag Hauptsache Liebe, dann ist es was ziemlich Oberflächliches. Dann wird unsere Beziehung da auch nicht besser. Und ich glaube, dass Jesus beides zusammenbringen will. Wahrheit und Liebe. Dass das was ist, was er in uns als mündige Christen immer wieder neu reinbringen will. Dass es beides da ist. Dass da Wahrheit ist und dass da Liebe ist. Und beides gehört zusammen. Und beide Begriffe sind spannenderweise in unserer Gesellschaft höchst umkämpft. Sowohl Wahrheit wurde mittlerweile zum Begriff, der sehr, sehr individuell geprägt wird. Jeder darf seine Wahrheit selber definieren. Jeder darf auch selber für sich klar machen, was Wahrheit ist. Und den Anspruch, dass ich dir sage, was ich empfinde als biblische Wahrheit, wird schon als übergriffig in unserer Gesellschaft gesehen. Und auf der anderen Seite ist Liebe ein Begriff, der sich sowas von aufgeweicht hat. Alles, was Liebe betrifft, ist erlaubt. Hauptsache Liebe. Liebe macht doch alles in Ordnung oder Liebe ist auch das, was alles abdeckt. Liebe darf alles. Liebe kann keine Sünde sein. Ist so ein Spruch, der durch unsere Gesellschaft wabert. Da wird Liebe einfach über alles erhoben. Emotionen wird über alles erhoben. Und wenn die Liebe halt nicht mehr da ist, dann trennt man sich halt wieder. Da wird auch Liebe in ein Extrem gezogen, was uns nicht gut tut. Und auch der Begriff scheint umkämpft zu sein. Und Jesus will uns ein Vorbild sein, wie man Liebe in Wahrheit zusammenbringt. Und wie das was ausmacht, wo Reife in deinem und meinem Leben entsteht. Denk mal an die Samariterin am Brunnen. Wie Jesus es hinkriegt, ihr auf der einen Seite zu sagen, hey, du hattest schon 5 Männer und den, mit dem du gerade zusammen bist, das ist auch nicht dein eigener. Und auf der anderen Seite, wie sie weiß, hey, sie hat gerade lebendiges Wasser getrunken. Sie ist gerade dem begegnet, wo sie danach weiß, ich werde nie wieder Durst haben. Hier ist was in mein Leben reingekommen, was den tiefen Mangel in mir komplett sättigt. Jesus hat es beides zusammengebracht und hat es hingekriegt, an beiden Stellen, auf der einen Seite mit einer tiefen Wahrheit, aber mit viel, viel Liebe, Dinge zu verbinden. Und ich glaube, dass er uns da ein Vorbild sein will und dass du da drin wachsen darfst. In dieser Predigtserie über die 3 Farben der Liebe hatten wir ein Bild von dem Baum. Auf der einen Seite Wurzeln, die ganz tief in die Wahrheit gegründet sind und auf der anderen Seite Äste, die sich ganz weit ausspannen, Arme der Liebe, die andere Menschen umarmen, egal wo sie sind, egal wo sie gerade auch stehen auf ihrem Weg mit Jesus. Und ich glaube, es braucht beides. Es braucht diese Arme und es braucht diese Wurzeln. Und wir sollten an beidem arbeiten, um mündig zu werden. Ich glaube, wenn du das Gefühl hast, du musst jedem sagen, wie er zu sein hat, vielleicht bist du derjenige, der an der Liebe lernen darf. Wenn du das Gefühl hast, ich liebe alle Menschen, aber ihnen auch mal zu sagen, dass da Dinge in ihrem Leben gibt, die falsch laufen, vielleicht bist du derjenige, der an der Wahrheit wachsen darf. Wahrscheinlich hören jetzt genau die Leute das Falsche, denen ich das sagen will. Aber das müsst ihr selber vor Gott nochmal bringen. Zu sagen, hey, ich möchte in beiden wachsen. Ich möchte an der Liebe wachsen zu meinen Mitmenschen und ich möchte darin wachsen, dass ich in Wahrheit Dinge auch ansprechen kann. Und das beides auch in deinem Leben zuzulassen. Ja, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich und du bist ein geliebtes Kind Gottes. Aber er darf auch Dinge in deinem Leben ansprechen, die nicht okay sind. Und er darf auch Dinge ansprechen, wo du vor ihn bringen darfst, wo du vor ihm bekennen darfst und wo du auch Sünde beim Namen nennen darfst und sagen kannst, Herr, hilf mir, ich habe hier gesündigt, ich brauche deine Errettung und deine Erlösung. Am Ende geht Paulus aus diesem Mündigkeitsgedanken raus, nochmal wieder in den Leibgedanke. Vers 16. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jede Verbindung, die den Leib nährt mit der Kraft, die einem jeden Teil zugemessen ist. So wächst der Leib und er baut sich selbst in Liebe. Hier wird nochmal erwähnt, Jesus ist es, der uns zusammenhält. Dieser Mündigkeitsprozess ist nicht was, was uns auseinandertreibt und was uns immer selbstständiger macht und immer mehr unabhängig macht voneinander, sondern in diesem Mündigkeitsprozess gibt's auch was, was uns immer wieder zusammenhält. In diesem Leib, und das ist Jesus. Wir werden alle zusammen Jesus ähnlicher und das verbindet uns. Und deshalb ist dieser Mündigwerden kein Prozess, was dich dazu führt, dass du nachher alleine auf deinem Sofa mit der Bibel sitzt und YouTube-Videos guckst, sondern es ist ein Prozess, der dich auch in die Gemeinde reintreibt, in das Miteinander treibt, in den Austausch mit anderen Geschwistern. Denk nochmal an das Bild von dem freiwilligen Händchenhalten mit Tabea. Das ist ein Bild, was Gott benutzen will, um uns nochmal zu zeigen, hey, das ist der echte Mündigkeitsprozess. Mündig wird man in Gemeinschaft, mündig wird man auch im Aushalten der Vielfalt unserer Geschwister. Meistens lernen wir, und das hat Miriam uns letzte Woche auch schon mitgegeben, meistens lernen wir mehr an den Geschwistern, die uns nicht so ähnlich sind, wie an denen, die so ticken, wie wir es gern hätten. Manchmal lernen wir an den Menschen am meisten, die anders sind und die uns herausfordern. Und darauf dürfen wir was mitnehmen. Ich möchte euch drei Gedanken mitgeben aus der Predigt. Wir werden Jesus ähnlicher im gemeinsamen Dienen. Wir werden Jesus ähnlicher im gemeinsamen Zusammensein. Ich schreibe nächstes Mal letzte Folie drauf, gell? Das war das Stichwort fürs Lobpreisteam, sorry. Ich habe Ihnen gesagt, die letzte Folie heißt Abschluss, jetzt steht da Zusammenfassung. Mist. Wir werden Jesus ähnlicher im gemeinsamen Dienen, indem dass wir gemeinsam unterwegs sind. Wir werden Jesus ähnlicher, indem wir auf unseren Kiel aufpassen, dass wir ein Fundament haben in der Bibel, dass wir ein Fundament haben da drin, wie wir miteinander unterwegs sind. Jesus und die Bibel helfen uns immer mehr, auch unsere Identität zu erkennen und da gesettelter zu werden, fester zu werden in dem, was Gott in unser Leben hineingesprochen hat. Und überleg doch mal, wo sind die Menschen, die du nah an dich ranlässt? Dieses Eisen schärft Eisen funktioniert nicht aus der Entfernung. Das funktioniert nicht aus 10 Meter Entfernung, dass du dich gegenseitig schleifst. Du musst dir nahe kommen. Du musst es zulassen, dass da Menschen an deiner Seite sind, die in dein Leben auch reinsprechen dürfen und die dir auch helfen, ihm ähnlicher zu werden. Und ich glaube, wenn wir uns wünschen, in die Mündigkeit zu kommen, dann möchte ich euch einladen, dass er an den Punkten, ja, das Gott bringt. Dass er an den Punkten vor Gott kommt und sagt, hey, Gott, wo willst du da neu sprechen in mein Leben? Ist es mein Verhältnis zur Bibel? Ist es mein Verhältnis zu meinen Mitchristen? Ist es vielleicht wieder neu, dass Gott dich auch ruft, Dinge zu tun, auch einen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen, was für dich ein Schritt aufs Wasser ist, wo du dich so weit auch herausfordern lässt, dass du aus deinem Wohlfühlbereich einen Schritt rausgehen musst? Ich bin am meisten gewachsen an den Stellen, wo Leute mich herausgefordert haben, Dinge zu tun, die mir nicht liegen. Und wo ich am Anfang das Gefühl hatte, ich bin überfordert und ich bin abhängig von Gott da drin. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so einen Schritt gegangen bist in deinem Glauben. Wann du das letzte Mal dich so herausfordern lassen hast, dass du gespürt hast, jetzt schaffe ich es nicht allein. Ich bin gerade abhängig von seiner Liebe, von seiner Klarheit, von seiner Barmherzigkeit. Ich bin abhängig vom Heiligen Geist, dass er es jetzt macht. Ich bin abhängig davon, dass Gott mir Weisheit gibt in der Situation. Ich möchte dich einladen, dass, wenn das dein Gebet wird, dass du einen Schritt mündiger wirst in deinem Glauben, dass du mit mir jetzt aufstehst, dass wir zusammen in den Lobpreis gehen. Und ich möchte mit uns beten, dass Gott in der Lobpreiszeit Dinge auch in uns ansprechen darf, uns nochmal zeigen darf, an welchen Stellen wir seine Korrektur und seine auch vielleicht seinen Kiel bekommen. Vielleicht seine Klarheit bekommen, seine Liebe bekommen, seine Identität zugesprochen bekommen. Jesus, wir danken dir, dass dieser Weg mit dir erstmal nur ein Startschuss war und es mit dir zusammen jetzt losgeht in den Prozess, dass du uns veränderst. Und Herr, manche von uns sind da ganz am Anfang, manche sind schon ganz, ganz viele Schritte gelaufen. Aber trotzdem hast du immer noch den nächsten Schritt für uns. hast du den nächsten Entwicklungs- und Wachstumsschritt für uns. Herr, keiner von uns ist in diesem vollen Maß der Fülle Christi angekommen und wir dürfen weiterhin uns danach sehnen, dass du mit uns nächste Schritte gehst in unserer Mündigkeit. Danke, Jesus, für Menschen um uns herum, die in uns investiert haben bis hierher. Und wir beten, dass du jetzt uns zeigst, was unser nächster Schritt zu dir ist. Wir wünschen uns wirklich, mündig zu werden in dir, indem wir dir ähnlicher werden. Dass uns immer weniger nach Wind der Leere umtreiben darf, immer weniger Menschen ins Verführen dürfen, sondern wir stabil werden in dir, in deinem Wort, in unserer Identität, dass wir in dem Miteinander wachsen und uns hier auch als Gemeinschaft gegenseitig anfeuern, da drin zu wachsen in den Diensten, zu wachsen in dem ähnlicher werden. Jesus, ich wünsche mir, dass du jetzt deinen Heiligen Geist hier auf diesem Raum austeilst und dass du in unser Leben hineinsprichst, was unser nächster Schritt ist mit dir. Dass du uns zeigst, was deine nächste Herausforderung für uns ist und wo du hineinsprechen willst. Ich habe so den Eindruck, dass Gott noch in das Leben von 2, 3 Menschen hineinsprechen will. Du fühlst dich gerade wie in so einem Sturm und du fühlst, wie gerade du sehr diesem Boot gleichst, das sich immer nur im Kreis dreht auf diesem See. Und mein Gefühl ist, dass du aus eigener Kraft versuchst, noch mehr Kraft reinzulegen und es dreht sich immer nur noch mehr im Kreis. Und ich glaube, dass Gott in dein Leben reinspricht und sagt, hey, ruf nach Jesus. Ruf nach diesem Boot, das dich an die Leine nimmt, das dich eine Weile mitschleppt, das dich wieder ans sichere Ufer bringt. Und ich habe das Gefühl, dass Gott zu einer 2. Personengruppe noch reden will, die gerade das Gefühl hat, dass Gott so arg fern ist. Dass Gott gar kein Interesse daran hat, dass er in dein Leben reinsprechen darf. Ich glaube, dass Gott dir zeigen will, an welchen Stellen du dich entfernt hast. Ich glaube, Gott klopft an deine Herzenstüren und will eingelassen werden. Und es ist keine Frage von deiner Leistung, von deiner Fähigkeit, von deinem, wie toll christlich du bist, dass Gott rein will in dein Leben. Vielleicht hat vorher dieses Lied, wo wir über den Thronsaal und den Tempel sprechen, durch die ganze Zeit das Gefühl, ich bin noch gar nicht würdig, dass Gott irgendwie mir begegnet als König. Hey, es gibt keine Möglichkeit, dass du dir diese Würde erkaufst und verdienst. Dass Gott in dein Leben kommt, ist ein purer Gnadenakt. Und das ist das Einzige, was du machen kannst, zu sagen, du legst ihm dein Leben hin und sagst, Herr, ich brauche deine Gnade. Ich brauche, dass du in mein Leben kommst, trotz all dem, was kaputt ist, all dem, was daneben ist, trotz all dem, wo ich mich von dir entfernt habe. Und dann fängt Gott einen neuen Prozess wieder mit dir an, wo er dir sich zeigen will. Ich möchte dich einladen, in beiden Prozessen geh jetzt in die Lobpreiszeit. Lass zu, dass der Heilige Geist in dein Leben spricht. Und wenn du nochmal ein Gebet brauchst, dann nutz diese Chance, dass Strieflers draußen im Foyer sind. Lass dich segnen. Lass mit dir beten, wenn du spürst, du gehörst zu diesen 2 Personengruppen. Ich möchte dich einladen, dass du das nicht einfach an dir vorbeiziehen lässt, wenn der Heilige Geist in dein Leben reinspricht. Lass uns jetzt in diese Lobpreiszeit gehen, mit dem Bewusstsein, dass der Heilige Geist jetzt reinsprechen darf in dein Leben.